Musik, die uns gefällt von Gott und seiner Welt. Darum soll es gehen. Wir gucken einen der Schöpfungspsalme an, der das deutlich macht, was im Glaubensbekenntnis ausgedrückt ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Es geht um Gott, um seine Schöpfung. Und das Große ist ja, dass Gott eine wirkliche Wunderwelt geschaffen hat. Wunderwelt nicht nur bei den Dingen, die als Weltwunder bezeichnet werden, sondern Wunderwelt auch im kleinsten Detail. Mich hat es jetzt fasziniert, nochmal beim Vorbereiten, wenn man das so liest, die Artenvielfalt, die Gott geschaffen hat, die ja was von seiner Kreativität zeigt. Man kann gar nicht genau sagen, wie viele Arten es wirklich gibt. Die Schätzungen gehen aus von 10 Millionen bis 100 Millionen verschiedene Arten, die es auf dieser Welt geben soll. Wenn man heute allgemein vom Planeten Erde spricht, dann ist es in der Regel sehr, sehr belastet. Also man denkt da an Klima und Erderwärmung, die Erhöhung des Meeresspiegels, Trinkwasserknappheit, Verödung großer Gebiete in dieser Welt. Und von Stauen ist da gar nichts mehr da. Und wenn man den Leuten zuhört, die von der letzten Generation auf die Straße gehen, dann gibt es eigentlich überhaupt keine Hoffnung mehr. Und ich fand es so toll, der Predigtext, der für heute vorgegeben ist, der hat da eine total andere Sicht. Und ich bin tief überzeugt, es gibt so viel zum Staunen, wenn wir genau hingucken. Der Psalmbeter aus Psalm 104 hat einen ganz anderen Zugang, als das zurzeit in dieser Welt geschieht. Der Psalmbeter spricht eben nicht nur von der Natur, sondern der Psalmbeter spricht von der Schöpfung. Und die Schöpfung setzt den Schöpfer voraus und nimmt es auf, dass der Schöpfer über seinen Geschöpfen wacht und dass er es gut meint. Ich bin tief überzeugt, wer den Schöpfer ins Blickfeld bekommt, der wird diese Erde nicht wie eine Müllhalde behandeln, sondern aus dem Staunen und aus dem Anbeten wird eine andere Lebenshaltung kommen. Und jetzt gucken wir uns den Psalm an. Der ist ewig lang. Ich habe noch nie so einen langen Predigttext vorgelesen. Habe ich mir bewusst gemacht, heute Morgen nochmal. Aber ist ja nicht schlimm. Die halbe Predigt ist dann schon vorbei. Aber ihr müsst einfach nach vorne gucken. Ich habe euch immer versucht, auch noch ein bisschen Bilder dazu zu machen. Und dann gucken wir das durch. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du bereitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Denn du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Denn du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es nicht wankt, immer und ewiglich. Die Flut der Tiefe deckest du wie ein Kleid und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donnern fuhren sie dahin. Sie stiegen hoch empor auf die Berge und sanken herunter in die Täler zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt. Darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässest Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen. Dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voller Früchte, die du schaffst. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen. Dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreut des Menschen Herz und sein Antlitz glänzt von Öl und das Brot des Menschen Herzstärke. Die Bäume des Herrn stehen voller Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Störche wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klipptachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen, und die Sonne weiß ihr Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt eine Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin, da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu deiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Verbirgst du dein Antlitz, so erschrecken sie, nimmst du weg ihren Oden, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus dein Oden, so werden sie geschaffen, und du machst neu das Antlitz der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie, er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will den Herrn singen mein Leben lang, meinem Gott loben, solange ich bin. Meine Rede möge ihm wohlgefallen, ich freue mich des Herrn. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Hammer, oder? Was da alles reingepackt ist in diesen Psalm. Was für eine Riesenperspektive da geöffnet wird zum Staunen. Ich habe gedacht, jetzt singen wir einfach schnell einen Kanon miteinander. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Kennt ihr alle, oder? Und das passt ja genau aus diesem Text heraus. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Denn ihr Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn, mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott, so lang ich bin. Schaffen wir es in vier Gruppen? Ja. Ah, okay. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 und Gruppe 4. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. 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 Der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen des Herrn mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott, so lang ich bin. Ja, schon fast rundfunkreif, oder? Lobe den Herrn. Mit dem Rippenstoß an die eigene Seele fängt der Psalmbeter an. Wir kennen das auch von anderen Psalmen und wir wissen gut, wie wichtig das ist. Wir wissen gut davon, wie schnell wir in unserem Denken um das Negative kreisen und wie uns der Sog dann nach unten zieht. Und deswegen ist wichtig, diesen Rippenstoß zu geben. Lobe den Herrn. Gottes Lob ist eine willentliche, Okay. Das Gotteslob braucht eine willentliche Festlegung, Entscheidung. Das ist kein Automatismus. Das kommt nicht einfach von selbst. Rippenstoß an die eigene Seele und dann geht's ganz, ganz um Gott. Du bist sehr groß. Mit dem Blick auf den Schöpfer entdeckt das Geschöpf die Wunder der Schöpfung. Und je mehr er hinguckt, desto mehr kommt er in Staunen. Ich würde euch sehr ermutigen, den Psalm nochmal daheim durchzulesen und am besten anzustreichen, weil er dann entdeckt, wie viel über Gott ausgesagt ist. Du breitest aus, du baust, du fährst, du kommst, du machst, du hast gegründet, du hast Grenzen gesetzt, du hast Weise geordnet und so geht's in einem fort. Je intensiver der Psalmbeter reinguckt in die Schöpfung, desto mehr entdeckt er von dem Wirken und von dem Handeln Gottes. Vom Viehfutter über den Weizen bis hin zu den Reben, alles kommt von ihm. Das ist so. Wer Gott lobt, sieht die Welt mit einer anderen Sicht. Er erkennt die Güte Gottes. Deswegen ist Gottes Lob so wichtig. Nicht zur frommen Bauchbepinselung, sondern dass unser Blick wieder geschärft wird für die Wirklichkeit Gottes, mitten in dem wir jetzt gerade so drin sind. Und jetzt lädt uns ein, Gott ein zu einem Staunspaziergang. Staunspaziergang anhand dieses Schöpfungspsalms und zur Anbetung. Und Gott schenke, dass das gelingt, dass wir ganz neu gepackt werden von Bewunderung und Ehrfurcht, ganz neu berührt werden von Dankbarkeit und Behutsamkeit und Demut und dass die Freude am Leben und die Freude am Genießen unsere Herzen wieder ganz neu berührt. Naturspaziergang mit Gott, da müsste man eigentlich losziehen. Wie wir das früher gesungen haben, im Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallera oder wie auch immer eben, um es vor Augen zu haben, was der Psalmbeter so wahrnimmt, um es richtig zu sehen. Schau mal, das hat Gott gemacht. Und das auch. Und übrigens, da steht er auch dahinter. Versteht ihr? So von einem Staunmoment ins andere hineinzukommen. Wir kriegen längst nicht alles angeguckt, was in diesem Psalm drin ist, sonst müsste ich bis heute Abend predigen. Also wir tippen bloß ein paar ganz, ganz kleine Sachen so an. Aber vielleicht kriegt ihr Lust, über dem euren eigenen Psalm zu machen. Weil das ist ja nicht nur vorgegeben, dass die Beter der Bibel Psalmen machen dürfen, sondern Gott lädt uns ja dazu ein, dass wir es ihm nachmachen. Also einer, der das gemacht hat, war Matthias Claudius, seinem Lied Wir pflügen und wir streuen. Und ich habe bloß zwei Verse jetzt mitgebracht, was mich so fasziniert hat. Was nahe ist und was ferne von Gott kommt alles her. Der Strohhalm und die Sterne, das Sandkorn und das Meer. Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm, das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. Er lässt die Sonne aufgehen, er stellt des Mondes Lauf, er lässt die Winde wehen und tut die Wolken auf. Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot, er gibt den Kühen Weide und seinen Kindern Brot. Versteht ihr, da ist genau das, ja guck mal, und das auch von Gott. Und da steht er auch dahinter. Und plötzlich wird sein Herz berührt und der Blick wird geweitet für die Größe Gottes. Jetzt gucken wir die 5 Strophen an, die man so ein bisschen zusammenfassen kann in diesen Psalm. Ich habe euch den Text immer vorne und tippe dann so ein paar ganz wenige Dinge an. Der Beter beschreibt Gottes Wesen und Handeln aus seiner Sicht. Er lobt und preist Gott, wohl wissend, dass wir Menschen mit unserer Vorstellung nie hinterherkommen. Unser Denken ist viel zu klein, unser Horizont ist viel zu eingeschränkt, als dass wir die Größe Gottes beschreiben könnten. Deswegen sind auch die Bilder, die der Psalmbeter gebraucht, nur Hilfsmittel. Andockstation, so ein bisschen was mitzubekommen. Mit Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid. Und manche von euch denken da vielleicht auch an die Auslegung aus dem Neuen Testament. Der, der Unsterblichkeit hat, der wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Satz Paulus im Timotheusbrief aufgeschrieben. Und dann erklärt es mit sehr eindrücklichen Bildern vom Himmel, von den Wolken, von den Winden und später dann von der Sonne und vom Mond und wie Gott damit zurechtkommt. Ich finde es so faszinierend, Wolken zu beobachten. Einfach Wolken zuzugucken, wie die sich bilden, wie sie weiterziehen, wie sie ihre Form verändern. Und das macht der Psalmbeter auch. Wenn es heißt, Gott fährt auf den Rädern der Wolken dahin. Also, der Psalmbeter hat nicht die Vorstellung, dass die Wolken die Rollerblades von Gott wären, sondern er denkt wohl viel, viel mehr daran, dass seine Güte reicht, so weit der Himmel ist und seine Barmherzigkeit, so weit die Wolken gehen. Überall, überall bei Gott ist das zu sehen. Dann redet er davon, dass er Feuerflammen zu seinen Dienern macht. Wir wissen gar nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob der die Mammutbäume schon gekannt hat. Das hat mich so überrascht in Yosemite, diesem Nationalpark in Amerika. Da gibt es immer wieder Brände. Und das sieht ganz schlimm aus dann, 2 Jahre lang. Sieht alles verkohlt aus. Aber die Leute sagen, das ist nötig, weil diese Bäume, da platzen die Samen nur, wenn genügend Hitze da ist. Sonst platzen die Samen gar nicht. Ist das, was der Psalmbeter meint, Gott gebraucht die Feuer als seine Diener? Er gebietet drüber. In der zweiten Strophe dann die Erschaffung der Welt, dem Lebensraum des Menschen. Die bedrohlichen Wassermassen, die werden gebändigt. Ich finde das so toll, wie das ausgedrückt ist, gell? Wie die Welt sich faltet und gestaltet und wie die Täler entstehen und die Berge zusammengeschrumpfen und wie dem Wasser den Platz angegeben wird. Ganz oben über dem Himmel und unten in den Tälern, wo das entlang fließen kann. Aus dem Tohu Wabohu. Kennt ihr, oder? Wer das kennt, kann Hebräisch. Tohu Wabohu. Also das heißt völliges Durcheinander. Aus dem Wirrwarr, aus dem Chaos schafft Gott das Große. Er gestaltet es. Da hat Gott letztendlich die Naturgesetze in Kraft gesetzt. Und deswegen schwärmt der Psalmbeter regelrecht davor, wie klug das Gott gemacht hat. So, dass Leben möglich ist, dass Leben sich gestalten kann, dass Leben sich entwickeln kann. Und dann in der dritten Strophe, fast idyllisch, wie das dargestellt ist, oder? Das lebensbedrohende Wasser ist jetzt lebensspendendes Nass. Ist was ganz anderes geworden. Gott hat die Welt in Harmonie geschaffen. Pflanzen, Tiere und Menschen haben ihren Platz. Alle werden in liebevoller Weise versorgt, die Wildesel und die Vögel. Jeder bekommt das, was er braucht. Auch wir Menschen. Brot zur Grundversorgung, Öl für die Schönheit und Wein zur Freude des Herzens. Rundumversorgung von Gott. Und jeder hat seinen Schutzraum. Die Steinböcke und der Klippdachs oder Klippschiefer, so heißt es eigentlich. Ich finde es so toll, dass der da aufgeführt ist. Wir haben den in so einem Nationalpark in Israel immer wieder gesehen. Sieht aus so ähnlich wie ein Murmeltier. Aber er ist verwandt am ehesten mit dem Elefanten und den Seekühen. Also eine ganz andere Richtung. Ich finde es so schön. Das Schöpferlob erwähnt ihn. Der kommt sonst in keinen großen wissenschaftlichen Abhandlungen. Aber da kommt er vor, weil es zum Staunen ist, was Gott macht. Die Naturbegegnung mit der Bibel in der Hand will uns die Augen öffnen für Gottes Wirklichkeit. In der vierten Strophe kommen dann die Gestirne ins Spiel. Gott hat sie geschaffen, Gott hat den Ablauf auf der Erde geordnet, Jahresablauf und Tag und Nacht, Zeiten der Ruhe, Zeiten des Schlafens, aber Zeiten auch der Arbeit. Und in dem allem will der Psalmbeter uns einladen, Gott vertrauend zu leben. In der fünften Strophe gibt es dann sowas wie ein Zwischenfazit. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Der Beter ist also nicht nur fasziniert von dem, was er sieht, sondern er ist fasziniert von dem, wie funktionell das alles ist, wie das zusammenspielt. Und man muss nur mal mit dem Imker sprechen und sich ein bisschen erklären lassen, wie das mit den Bienen vor sich geht. Das ist so was Faszinierendes. Also zunächst mal, dass die ihren Bienenstock wiederfinden. Ehrlich, ich würde das nicht. Wenn ich durch die ganze Gegend da rumgeflogen bin, von einer Blüte zur anderen, wie sie zusammenarbeiten, wie sie Botschaften weitergeben und wie sie Honig produzieren. Faszinierend. Das Zusammenspiel. Gott, du hast das alles so weise geordnet. Was für ein großer Denker steht da dahinter. Im Meer schuf Gott atemberaubende, großartige Vielfalt. Ich habe jetzt noch mal gelesen, 2.150.000 Tierarten soll es in den Ozean geben. Die hat der Psalmbeter auch nicht alle gekannt. Aber das, was er gewusst hat, das hat ihm schon die Augen geöffnet für Gottes Wirklichkeit. Das Meer ist so groß und weit, da wimmelt es ohne Zahl große und kleine Tiere. Um bloß mal eins rauszunehmen, der Pottwal, so habe ich gelesen, kann 3000 Meter tief tauchen und dort 2 Stunden lang bleiben. Da drückt auf ihn ein Druck von 300 Bar. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann sind das 300 Kilogramm auf einen Daumennagel. Müsst ihr euch mal, ihr Handwerker, draufhauen und dann vorstellen, 300 Kilogramm. Unvorstellbar, unvorstellbar. Und da schwimmen Schiffe, sagt der Psalmbeter. Gut, der hat jetzt noch nicht unsere Riesendinger vor Augen gehabt, gell? Containerschiffsgröße mit 24.346 Containern. Unvorstellbar, oder? Und die schwimmen. Größtes Kreuzfahrtschiff mit 6.500 Personen. Und die schwimmen da drauf. Und dann sagt er, und ja, das will er euch auf jeden Fall nur erzählen, dann spricht er vom Leviathan. Habt ihr den schon kennengelernt? Doch. Ihr kennt den. Jeder. Tief überzeugt bin ich. Jeder von uns kennt den. Nur vielleicht nicht so, wie er damals sich vorgestellt worden ist. Leviathan, es war so eine Art Seeungeheuer, vielköpfiger Drache, die Chaosgewalt, so könnte man es vielleicht auch sagen. Schon der Gedanke daran hat dem Menschen die Angst eingejagt. Er verkörpert das Böse in der gefährlichsten Form. Und jetzt sagt der Psalmbeter, und du hast den Leviathan gemacht, um damit zu spielen. Das finde ich so eine Hammersaussage. Als der Psalmbeter mitbekommt, Gott steht auch hinter dem Chaos, hinter dem, was mir Angst macht. Und er wird spielend damit fertig. Da wird sein Herz leicht. Für Gott ist ein Kinderspiel, auch mit unseren Angstmachern fertig zu werden. Klar, der Leviathan bringt uns heute nicht mehr aus der Ruhe. Aber andere Drachen zeigen ihre Zähne, oder? Doch, das kennen wir. Angstmacher gibt's mehr als genug in dieser Welt. Wer Gott lobt, wie der Psalmbeter da, der bezeugt, dass Gott größer ist als die Angst. Dass Gott mächtiger ist als alles, was uns ins Schlottern bringt. Die Drachen werden dadurch nicht kleiner und ich nicht größer. Aber ich kapiere wieder, der Gott, dem ich gehöre, der ist größer. Für den ist sogar der Leviathan ein Spielzeug. Er wird damit fertig. Wer mit Gottes Macht rechnet, der darf den Angstfaktoren, den Chaosmächten, dem, was ihn nach unten zieht, anders begegnen. Nicht in eigener Kraft, aber im Staunen drüber. Du, Gott, bist größer, mächtiger, stärker. Deswegen sind wir eingeladen zum gottvertrauenden Leben. Gottvertrauendes Leben, das ist so interessant. Also, das ist kein Schlaraffenland. Die Schöpfung, die Gott gemacht hat. Gottvertrauendes Leben wird gekennzeichnet durch Warten, durch Schaffen und durch geschenkt bekommen. Alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst. Deswegen ist das oft ein Text, der für ein Erntedankfest genommen wird. Aber der Psalm ist viel, viel weiter. Warten, alles wartet drauf, dass du gibst. Und dann sammeln. Gott macht es nicht so, wie die Vogeleltern, die ihren Jungen reinstopfen, sondern da geht der Mensch zu seiner Arbeit. Und die Löwen schreien und versuchen, ein Tier zu finden, das sie ihren Jungen dann bringen können. Und die Schwalben, die fliegen hin und her wie die Wilden, dass sie die Jungen versorgen. Ja, das ist Arbeit. Aber dann werden wir von Guten gesättigt. So sagt der Bibeltext, Qualität und Quantität. Und dann spricht er von der Vergänglichkeit. Von der Vergänglichkeit und dass Gott immer wieder zum Leben ruft. In der Natur sagen wir natürlich, naja gut, glücklicherweise, gell, nach dem eisigen Frost und nach dem Winter kommt wieder der Frühling, wo alles neu belebt wird. Aber bei uns Menschen, da heißt, und sie werden Staub. Ich bin neu wieder froh geworden beim Beobachten von diesem Text, gell, von dem, was der Hiob dann bezeugt. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Zuletzt wird er sich über dem Staub erheben. Ich werde ihn schauen, meine Augen werden ihn sehen und nicht als Fremder. Was ist es gut, das zu wissen? Durch Jesus haben wir diesen weiten Horizont. Auch über dem Staubhaften unseres Lebens wird er sich erheben. Und jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Ich will dem Herrn singen. Das ist nicht nur was für die Sänger, sondern für alle. Auch wenn man manchmal schräg singt. Ich freue mich des Herrn. Gott möge schenken, dass das wirklich unser Leben ausmacht. Ich freue mich des Herrn, dass er so ist, wie er ist. Dieser großartige Schöpfer und Versorger. Das Einzige, was den Lobpreis mindert, ist Sünde. Deswegen sagt der Psalmbeter sehr rigoros. Er wünscht die Sünde und den Sünder dahin, wo der Pfeffer wächst. Weil Sünde macht das Leben kaputt. Jemand hat so ausgedrückt, alle Menschen mögen begreifen, dass ohne Gottes Erkenntnis alle Klimagespräche nichts nutzen. Weil der Mensch diese Gespräche eigennützig führt, als würde die Welt ihm gehören. Er ist sich des Diebstahls nicht bewusst, das ist sein Verderben. Der Paulus schreibt im Römerbrief, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, der ihm gebührt. Das machen wir nicht, oder? Nee, lasst uns das mitnehmen. Lobe den Herrn, meine Seele. Lasst uns heute praktizieren. Lobe den Herrn, meine Seele. Und ihm dann aufzählen, was wir schon alles erfahren haben. Und dann dürfen wir Halleluja rufen. Halleluja, das wusste ich wirklich nicht, bevor ich mich jetzt nicht für diesen Text vorbereitet habe. In meiner Bibel, Luther-Übersetzung, kommt das erste Halleluja auf Seite 604. Davor gibt es kein Halleluja. Hätte ich nie geglaubt. Aber prüft es mal nach. Das ist das erste Halleluja in der Bibel. Halleluja, preis sei diesem großen Gott. Preis sei Yahweh, diesem unfasslichen Gott. Über der Schöpfung. Wir wissen noch viel mehr, gell? Wir wissen um die Erlösung. Und wir wissen, dass wir auf eine Vollendung zugehen. Und deswegen finde ich so schön, wie Händel das dann ausgedrückt hat in seinem Messias, im großen Halleluja. Halleluja. Ihr habt gar nicht zählen können, wie oft die da Halleluja singen. Ich habe es mal probiert, ich werde es wahrscheinlich auch mal noch machen, aber ich habe es nicht mehr geschafft für die Predigt jetzt. Die singen Halleluja bis dort raus. Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott. Das meint es ja immer. Dem Gott, der regiert, der allmächtig ist. Das Königreich der Welt ist fortan das Königreich des Herrn und seines Christ. Und er regiert für immer und ewig. Herr der Herren, der Welten Gott. Halleluja. Und das Schöne, dieser Gott ist unser Gott. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Vater im Himmel, wir loben dich wirklich für diesen großen Horizont, den du uns öffnest, für deine Wirklichkeit, dass du der Herr über allem bist, mächtiger als alles, dass du Dinge weise geordnet hast und dass wir in deiner Hand sein dürfen, mit unseren Fragen, mit unseren Ängsten, mit unseren Zweifeln, mit unserer Not. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Amen.